Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Im Schatten des Iran-Krieges werden in der Islamischen Republik Woche für Woche Menschen aus politischen Gründen hingerichtet. Seit Anfang des Jahres sind es an die 800 Tötungen. Immer wieder werden Menschen auf öffentlichen Plätzen erhängt. Davon kursieren Videos in den sozialen Medien. Aber die zeigen zugleich, wie Menschen gegen die Hinrichtungen protestieren, belegen, dass die Proteste nicht verstummt sind. Die deutsch-iranische Autorin und Menschenrechtsaktivistin Daniela Seperi ist Mitte 20. Sie verfolgt die Entwicklung sehr genau, vor allem auch in den sozialen Medien. Hallo, guten Abend, Frau Seperi.
Guten Abend.
Sie beobachten, wie mutig sich die iranische Zivilgesellschaft gegen das Regime stellt, unter größter Gefahr verhaftet zu werden und wissend eben, dass Anfang Januar nach diesen landesweit größten Protesten überhaupt wohl zehntausende Menschen ermordet worden sind. Die genauen Zahlen lassen sich ja nach wie vor nicht verifizieren. Trotz Internetsperren und massiver Kontrolle. Was bekommen Sie über Ihre persönlichen Kontakte, über Menschenrechtsorganisationen und die sozialen Medien mit von diesen anhaltenden Hinrichtungen?
Ja, es ist genau so, wie wir es befürchtet haben. Nach den Massakern auf den Straßen im Januar folgt gerade das nächste Massaker, nämlich in den Gefängnissen. Und es betrifft auch immer stärker die politischen Gefangenen. Wir haben seit Anfang des Jahres mehr als 900 Hinrichtungen, die im Iran vollstreckt worden sind. Dutzende Protestierende, die Anfang des Jahres festgenommen worden sind, in Schnellverfahren und in Scheinverfahren zum Tode verurteilt worden sind, teils Verfahren, die wenige Minuten gedauert haben. Es wurde vor einiger Zeit auch ein Rapper beispielsweise, ein 22-jähriger Rapper, Mahnam Nawab Safavi, zum Tode verurteilt, sowie viele andere Protestierende ebenso. Menschenrechtsorganisationen kommen kaum noch hinterher, die vielen Hinrichtungen zu dokumentieren. Ja, es ist ein regelrechtes Massaker in den Gefängnissen gerade.
Ja, und trotzdem protestieren sogar diese Inhaftierten. Sie verabreden sich jeden Dienstag kollektiv in den Hungerstreik zu gehen. Wie dringt das denn eigentlich nach draußen?
Ja, diese landesweite Kampagne gegen die Hinrichtung wurde vor 2,5 Jahren im Rezel-Hessol-Gefängnis gestartet, wo die meisten Hinrichtungen stattfindet. Und mittlerweile sind es an die 60 Gefängnisse landesweit, die sich an diesen Hungerstreiks jeden Dienstag beteiligen, trotz Repression. Also dass auch jede Form des Protests und des Widerstands wird in der Islamischen Republik Iran kriminalisiert. Das heißt, auch diejenigen, die da sich an diesen Hungerstreiks beteiligen, die protestieren, bekommen neue Anklagepunkte, teils werden auch Initiatoren in Isolationshaft gebracht, um sie nochmal zu bestrafen für ihre führende Rolle. Und trotzdem lassen sich die Menschen davon nicht einschüchtern und kämpfen weiter. Auch, und das nehme ich so wahr, aus einer Alternativlosigkeit. Was ist denn die Alternative zum Widerstand? Die Alternative wäre ja aufgeben, und das kommt für die Menschen im Iran nicht in Frage.
Widerstand gegen das Regime zeigt sich nicht nur bei Massenprotesten. Wie findet der auch im Alltag der Menschen statt?
Ja, also das ist ja ein Fehler, den wir so oft machen, die Freiheitsbewegung immer nur in diesen großen Demonstrationen zu sehen auf den Straßen. Diese Massendemonstrationen, die sind wichtig, die gehören dazu. Aber der Freiheitskampf der Menschen im Iran hat sich ganz fest etabliert in dem Alltag. Sei es Frauen, die ohne Hijab auf die Straße gehen, was ja nach wie vor unter Strafen steht und jetzt aktuell auch wieder noch schärfer verfolgt wird. Damit, ja, widersetzen sich die Frauen diesem Gender-Apartheid, dem das gesamte System ja zugrunde liegt. Das ist die Basis, auf die das Regime aufgebaut ist, und leisten damit einen großen Akt des Widerstands, auch einen gefährlichen Akt des Widerstands. Sei es aber auch Menschen, die Parolen auf Geldscheine schreiben und im Umlauf bringen oder Graffitis an die Wand sprühen mit den Namen der politischen Gefangenen. Wir sehen aber auch, dass es beispielsweise immer wieder zu kleineren Demonstrationen kommt von Rentnern, die für ihre Rechte einstehen, aber da auch diese wirtschaftliche Frage auch immer mit der Freiheitsfrage, mit der Frage gegen die Todesstrafe, mit der Kriegsfrage verbinden miteinander. Also das sieht man im Iran auch, dass diese ganzen Bewegungen sich auch miteinander verbinden, weil die Menschen eben auch begriffen haben, dass es alleine nicht geht, sondern dass es nur gemeinsam geht, dieses System zu stürzen. Und es zeigt sich eben dadurch, dass das Regime gerade aktuell noch stärker versucht, den öffentlichen Raum zu kriminalisieren.
Widerstand und Aktivismus in Zeiten von Social Media, was beobachten Sie da für Entwicklungen, wenn das Internet denn funktioniert?
Ja, also das Internet wurde ja auch schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder abgeschaltet bei Protesten im Iran, regional. Wir sind immer sehr traumatisiert, weil es 2019 diese landesweiten Proteste gab im sogenannten Blutigen November. Da wurde das Internet für eine Woche abgeschaltet und wir haben einen brutalen Massenmord an den Protestierenden auf den Straßen im Anschluss dann dokumentieren müssen. Und als das Internet zu Beginn des Jahres bei den Protesten und anschließend dann mit Beginn des Krieges abgeschaltet worden ist, letzteres war mit 88 Tagen die längste landesweite Internetabschaltung der Weltgeschichte. Das hat viele Menschen im Iran sehr schwer auch traumatisiert, als nach der sogenannten Waffenruhe wieder die ersten Bomben fielen, waren die ersten Nachrichten beispielsweise, die ich bekommen habe, sollte das Internet wieder abgeschaltet sein, mach dir keine Sorgen um uns. Also die Menschen rechnen damit jederzeit, dass das Internet wieder abgeschaltet wird, weil das Internet für die Menschen auch die einzige Waffe ist, die sie haben. Sie haben gerade den Titel meines Buches zitiert, wenn ihr wegseht, werden wir getötet. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist etwas, was ich immer wieder höre von den Menschen im Iran, dass wenn die Welt wegschaut, dass Morden erst so richtig anfängt, weil das Regime weiß, dass es dann noch weniger Konsequenzen fürchten muss. Und deswegen versuchen Menschen im Iran über Social Media der Welt zu zeigen, was im Land funktioniert, auch mit Hinblick darauf, dass es ja keine Pressefreiheit im Land gibt, dass internationale Medien dort nicht jederzeit ein- und ausreisen dürfen und wenn sie dort einreisen dürfen, halt eben nicht frei berichten dürfen. Und so wird Social Media vor allem auch genutzt zur Dokumentation und Verbreitung der Menschenrechtsverbrechen, aber auch um sich zu mobilisieren und zu organisieren.
In 2 Wochen erscheint Ihr Buch im Penguin Verlag. Wenn ihr wegseht, werden wir getötet. Ein Aufruf zu echter Solidarität mit den Menschen in Iran. Das ist der Untertitel. Was wäre denn echte Solidarität?
Ja, echte Solidarität bedeutet für mich, dass wir nicht nur dann hinschauen, wenn die Proteste im Iran gerade Schlagzeilen machen. Ich kann verstehen, ich bin ja auch Journalistin, dass man sich jetzt nun nicht jeden Tag intensiv mit der Menschenrechtslage im Iran befassen kann, mit Hinblick auf die vielen Kriege und Krisen dieser Welt. Aber was mich unfassbar frustriert und was auch viele IranerInnen in der Diaspora frustriert, ist, dass wenn über Iran beispielsweise berichtet wird, weil gerade Krieg ist, weil gerade Atomverhandlungen sind, die Menschenrechte oftmals hinten rüberfallen. Da ist beispielsweise eines meiner Vorschläge, die ich mache im Buch, dass in jeder Berichterstattung, wo über den Iran gesprochen wird, ein Satz zur Menschenrechtslage mit vorkommt. Und das geht aber auch über die Medienberichterstattung weiter, wenn wir uns die Bundesregierung anschauen. Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat noch Anfang des Jahres seine Solidarität mit den Protestierenden verkündet und seitdem habe ich ihn nie wieder über die Menschenrechtslage reden hören, obwohl er ja immer wieder sich zum Iran äußert. Also auch da gehört es dazu, konsequente Menschenrechtspolitik zu machen, humanitäre Visa zu vergeben an Protestierende, die fliehen müssen aus dem Land, nicht nach Iran abzuschieben. Also dass die InnenministerInnen auf der letzten Innenministerkonferenz im Juni es nicht hinbekommen haben, einen bundesweiten Abschiebestopp für Iran zu beschließen, ist wirklich beschämend und hat mit echter Solidarität gar nichts zu tun.
Trotz aller Repressionen und Gefahren, macht Ihnen der enorme Mut der Menschen im Iran Hoffnung? Also der Mut der Frauen, aber eben vor allen Dingen auch der Mut Ihrer Generation?
Ja, absolut. Im Iran, aber auch weltweit. Also meine Generation, die Gen Z, hat ja jetzt auch beispielsweise in Indien wieder gezeigt, wie stark sie ist. Und ich blicke auf all diese Gen Z-Proteste der Welt.
Der Kakerlakenbewegung.
Genau, mit der Kakerlakenbewegung. Ich schaue auf all diese Proteste der Welt mit sehr, sehr viel Hoffnung, auch für Iran, weil ich sehe, dass diese junge Generation im Iran und weltweit eine Generation ist, die diesen Systemen absolut zu nichts verpflichtet ist und dementsprechend sich auch nicht an irgendwelche Vorgaben, wir müssen jetzt hier einen ruhigen Protest machen, in Anführungsstrichen, hält, sondern dass sie protestieren, um zu stören. Etwas, wo ich immer wieder beobachte, dass PolitikerInnen immer von oben herab sagen, nee, es ist aber zu stören, Protest muss stören. Und ich glaube auch, dieser unbeugsame Wille, komme, was wolle, für die eigenen Rechte zu kämpfen, für Veränderungen, Verbesserungen zu kämpfen, ist etwas, wo wir noch sehr viel staunen werden. Und das macht sehr große Hoffnung. Und das gibt auch sehr viel Kraft, weil ich auch wirklich daran glaube, dass diese Menschen, die im Iran absolut nichts zu verlieren haben, niemals aufhören werden, für ihre Freiheit zu kämpfen.
Die deutsch-iranische Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Daniela Seperi. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Seperi.
Danke Ihnen.